Movie Rentner, der Filmpodcast mit den 1000 Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
Die Frührentner mit einer Spoiler-Diskussion zu Dune Part 2, dem Film von Denis Villeneuve, der gerade in aller Munde ist und der jetzt schon in Deutschland den aktuellen Wochenendrekord gebrochen hat, was die Zuschauerzahlen angeht. Ja, wir haben ja schon eine Nicht-Spoiler-Review hochgeladen, die könnt ihr euch gerne schon mal anhören. Da geht's darum, wie ich den Film gefunden habe. Aber wir haben gesagt, so ein großartiger Film und so ein epochaler, monumentaler Film, der braucht auch noch eine Spoiler-Diskussion. Deswegen reden wir jetzt heute mit Spoilern über diesen Film. Also seid bitte gewarnt, wenn ihr den Film oder die Bücher oder gar nichts davon kennt, dann ist es besser, erstmal den Film zu gucken, denn ihr werdet hier sonst gespoilert werden. Und es wird auch ein bisschen um den Buch-Content gehen. Also auch da kann man sich, glaube ich, noch ein bisschen Mehrwert holen, bevor ihr dann hier euch von uns spoilern lasst. Erstmal begrüße ich ganz herzlich meinen Mitrentner, den Thomas. Hallo Thomas.
Ja, hallo.
Du hast Dune gesehen.
Das habe ich in der Tat.
Ich auch. Ja, meine Meinung kennen die Zuschauer ja schon. Wie fandest du ihn denn?
Ja, großartig. Also, ich habe mir auch mal deine Bewertung vorher angesehen und ich muss dir in 99% einfach zustimmen. Der Film war großartig. Also ich würde sagen, es war wahrscheinlich einer der besten Filme der letzten Jahre. Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich so in den letzten 5 Jahren einen besseren Film gesehen habe. Und wenn man bedenkt, wie viele Filme ich gucke, ja. Also ist auf jeden Fall sehr sehenswert.
Teilst du noch meine Kritik? Ich hatte ja gesagt, ich fand das Pacing ein bisschen problematisch, weil das erste Drittel so sehr lang erzählt ist und hinten raus extrem viel Stuff in wenig Zeit passiert. Und das andere war, dass ich die Harkonnen so ein bisschen sehr überzeichnet fand. Wie siehst du das denn?
Ja, in der Tat. Also mir fiel das auch direkt, als ich im Kino noch saß, habe ich einem anderen Freund direkt geschrieben, dass so in den letzten 20 Minuten einfach sehr, sehr viel passiert. Das hätte man, finde ich, eben auch einfach noch ein bisschen ausbreiten können. Also da hätte einfach aus diesen 20 Minuten hätte auch gut noch eine Stunde werden können. Ich glaube, das hätte dann eben auch den Kosten des Films einfach nichts mehr abgetan. Deswegen. War ein bisschen schade, weil eben sonst alles so wunderschön detailliert erklärt wurde und alles, die ganzen Kulturen sind wunderbar dargestellt und dann eben passiert alles so schnell, Schlag auf Schlag, dass du es gar nicht richtig genießen kannst. Das ist, war ein bisschen schade. Tut dem Film jetzt nicht wirklich viel ab, aber ja. Und ja, bei den Harkonnen, ja, stimmt. Die sind auf jeden Fall eben auch sehr als die wirklich die Bösen dargestellt. Da gibt's ganz klar nichts. Vielleicht war das eben einfach notwendig im Vergleich mit Paul, der ja jetzt eigentlich eben auch nicht als Held dargestellt wird, auch wenn das vielleicht viele der Zuschauer doch so sehen werden. Aber vielleicht musste man dann eben einen noch dunkleren Gegner erschaffen, damit das Ganze eben trotz allem noch diesen, gut gegen böse Charakter irgendwie hat.
Ja, also ich meine, das Spannende ist ja, es gibt ja eigentlich keinen einzigen so richtig guten Charakter in diesem Franchise, ne? Also vielleicht am ehesten noch Chani, die Freundin von Paul, also Zendaya. Die könnte man auch so am ehesten als die positiv besetzte Figur sehen, weil sie sich ja auch ein bisschen diesen religiösen Fanatismus auflehnt. Aber alle anderen Figuren sind ja maximal, sagen wir mal, angegraut. Deswegen war ich umso überraschter, dass es halt diese eindeutig Bösen gibt.
Ja, stimmt. Wobei ich eben sagen muss, also ich finde natürlich, Villeneuve hat es durchaus deutlich gemacht, wie grau Paul wirklich ist, aber gleichzeitig hat er es eben auch sehr subtil teilweise dargestellt, sodass man eben manchmal durchaus davon ausgehen könnte, dass Paul doch der Held ist der ganzen Geschichte. Wenn er dann eben erzählt von wegen, wenn ich die Macht ergreife, dann wird es Billionen von Toten geben und so weiter. Das lässt ihn ja doch irgendwie als einen positiven Charakter sich darstellen, wenn das, obwohl das eben im Endeffekt ja gar nicht so gemeint ist. Das ist ja das, ja, ich weiß nicht, könnte interessant sein.
Aber er tut's ja trotzdem, ne? Also am Ende hat er ja trotzdem die Macht. Also,
eben, also ja. Das ist ja das. Das ist wahrscheinlich eben sehr viel von dem, was Paul im Verlauf dieses Films sagt, wirklich sehr von seinem Kalkül her ruht. Gerade eben auch vieles, was Chani sagt die ganze Zeit.
Das ist eben die Frage, ne? Eine andere Deutung, die wir uns auch noch im Kino gestellt haben, wäre die, dass ihn dieses Ritual, was seine Mutter mit ihm durchführt, mit diesem Water of Life, oder wie das Ding heißt, diesem blauen Gatorade aus dem Wurm, dass ihn das verändert. Dass er danach anders agiert als vorher. Weil er danach ja auch keine Emotionen mehr zu haben scheint.
Ja, das könnte definitiv auch sein. Also zumindest, man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass dieses Zeug eine starke Wirkung auf den geistigen Zustand hat. Das ist ja auch bei Lady Jessica nicht anders. Sie ist ja auch eine sehr andere Person hinterher. Also vorher ist sie noch relativ menschlich, würde ich sagen. Auch wenn sie eben trotz allem eine ambitionierte Person ist und sehr viel Hoffnung auf ihren Sohn setzt. Aber hinterher wirkt sie regelrecht kalt und ja, schon fast schon wie eine Maschine eben, die nur noch ihr Ziel verfolgt und eigentlich kaum noch Gefühle in irgendeiner Richtung zeigt.
Ja, sie scheint ja auch ein bisschen, jetzt kommt so ein Satz, den ich nie dachte, mal in einem Podcast sagen zu würden, aber sie scheint ja auch so ein bisschen von ihrem ungeborenen Fötus fremdbestimmt zu sein.
Das ist die große Frage, ne? Also man hätte ja teilweise, könnte man ja wirklich davon ausgehen, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wovon man da ausgehen kann. Entweder dieses blaue Zeug hat ihr komplett den Verstand geraubt und sie glaubt nur, ihr Baby zu hören. Der Fötus kontrolliert sie irgendwie dadurch, dass es ja eben praktisch erwacht ist durch dieses blaue Zeug. Oder das ist alles nur eine Farce, die sie da spielt. Also es ist alles möglich im Endeffekt bei ihr. Das ist eigentlich hervorragend gemacht, muss ich sagen.
Ja, zumindest diese Mutter Oberin schien ja entsetzt, als sie herausgefunden hat, dass sie schwanger ist und dieses Ritual über sich hat ergehen lassen. Also dass sie hat ja irgendwie gesagt, what have we done oder sowas in der Art. Das heißt, da scheint ja schon irgendwas zu passieren. Und das Spannende ist ja auch, das ist ja eine der größten Abweichungen vom Buch, weil im Buch ist Aaliyah ja zu dem Zeitpunkt schon geboren. Die ist ja schon 5 Jahre alt oder so. Und kein Precog-Wesen, das noch im Mutterleib schwimmen würde.
Richtig, genau. Das haben sie ja komplett rausgelassen. Wohl eben, um eine spätere Szene etwas weniger absurd zu gestalten. Ich weiß nicht, ob man das absurd nennen kann, aber
wir sind ja im Spoiler-Teil, sag mal, was du meinst.
Ja, also im Endeffekt ist es ja eigentlich Aaliyahs Aufgabe, hinterher Baron Harkonnen umzubringen. Deswegen kriegt sie ja dann auch teilweise den Titel Aaliyah of the Knife, auch wegen späterer Leistungen, aber eben auch deswegen. Und da sie ja eigentlich zu diesem Zeitpunkt so 1 oder 2 Jahre dann alt ist, ist das natürlich etwas absurd, aber naja.
Ja, ich bin immer gespannt, was sie mit dem Charakter vorhaben. Wir haben sie ja in so einem Flash-Forward, also einer Vision von Paul, schon mal als erwachsene Frau gesehen, gespielt von Anya Taylor-Joy. Das heißt, so ein Casting machst du ja auch nicht, wenn du nicht noch große Pläne mit der Figur hättest. Das heißt ja, eigentlich der kommende Dune-Teil muss dann ja auch diesen Zeitsprung machen, damit eben diese Figur so alt werden kann, wie Anya Taylor-Joy eben alt ist. Dann ist aber die Frage, was machst du mit Paul, also mit Timothy Chalamet? Alt schminken, 10 Jahre älter, nee, 20 Jahre älter schminken oder keine Ahnung, oder warten, bis der wirklich so alt geworden ist?
Ja, ist die große Frage, ne? Also ich habe gehört, Villeneuve wollte jetzt erstmal ein bisschen Pause machen, will jetzt nicht direkt in den nächsten Film springen. Aber Ja, also ich meine, bis zu dem Zeitpunkt, wo Aaliyah dieses Alter erreicht, würde noch sehr viel passieren. Also ich glaube nicht, dass man das alles überspringen kann und trotzdem noch ja Sinn da reinbringt. Also, da müsste eigentlich erstmal ein Film eben über Pauls Herrschaft kommen.
Ja, hoffe ich auch. Also er will noch einen einzigen Film machen in diesem Franchise. Da bin ich ja sehr gespannt, ob das dann quasi Buch 2 sein wird oder ob er Buch 2 und Buch 3 zu einem vermengt sozusagen. Ich meine, was ich mir vorstellen kann zum Thema Zeitsprung ist, ich glaube, wenn du Timothée Chalamet seine Haare abrasierst und ihm so eine Kurzhaarfrisur gibst, sieht der automatisch 10 Jahre älter aus. Kann mir schon vorstellen, wenn dieses fluffy Hair weg ist. Aber mal gucken, wie sie damit umgehen wollen. Ich persönlich fände ja eh ganz cool, wenn sie so ein paar Animationsfilme raushauen würden, die all die Lücken schließen, die der Film jetzt aufgelassen hat. Weil zum Beispiel die Raumfahrergilde kam mir überhaupt nicht vor bis jetzt in diesem Dune-Franchise. Und dann fällt auch so eine Geschichte, was hat Fate Rauter gemacht vor Film 2 oder sowas, dass man so ein bisschen noch das Universum auserzählt.
Wäre ich absolut nicht gegen. Also wir wissen ja mittlerweile, dass es sehr gute Animationsstudios gibt, die eben auch sowas verarbeiten können. Dementsprechend immer her damit. Bin total dafür.
Und du kriegst ja bestimmt auch die Schauspieler für Voice-Overs. Da sind doch alle normalerweise relativ mit wenig Aufwand dabei. Das geht doch meistens. Ja. Also fände ich halt echt cool. Gerade wenn du auch zum Beispiel diesen finalen Konflikt nochmal zeigen würdest. Aber jetzt aus Sicht der 7 Häuser, die oben in den Spaceships saßen und eben von der Spice-Gilde dazu gebracht worden sind, nicht zu landen und keinen Krieg anzufangen. Ja. Also diese Perspektive fehlt mir auch bis jetzt noch.
Ja, stimmt. Das ist richtig.
So wie überhaupt ja diese anderen 7 Häuser alle sehr bis jetzt gesichtslos sind.
Ja. Da haben wir ja wirklich außer dem Imperator nichts anderes gesehen.
Bis jetzt. Ja, genau. Und selbst der ist ja kein Mitglied dieser 7 Häuser. Also insofern. Ja, also da besteht noch viel Potenzial. Das würde auch dann so ein bisschen dieses Ende, also dieses schnell Erzählte am Ende, so ein bisschen auffangen, dass man dann dadurch nicht mehr sich ganz so überfahren fühlt, weil das dann alles noch ein bisschen detaillierter auserzählt werden würde in einem anderen Medium einfach.
Auf jeden Fall.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über das Ende zuerst geredet. Ich glaube, ich hätte eine Sache geändert, wenn ich Villeneuve wäre. Ich weiß, es ist eine Abweichung vom Buch, ist mir bewusst, aber es gibt ja immer Abweichungen. Ich glaube, ich hätte Fate Rauter schon im ersten Teil auftreten lassen und vielleicht hätte ich sogar Rabban dafür weggelassen, Beast Rabban, also Dave Bautista, weil der erfüllt ja eigentlich keinen Storyzweck und dann hättest du halt diese Figur direkt zum direkten Antagonisten von Paul aufbauen können, der ja auch dann verantwortlich gewesen wäre für den Tod seines Vaters und so. Da hätte man vielleicht ein bisschen noch mehr in dieses Duell und diese Feindschaft, diese Parallelität dieser beiden Charaktere einzahlen können.
Stimmt. Hätte ich, glaube ich, gut gefunden. Gerade eben auch, wenn dieses Bene Gesserit-Ritual im ersten Film schon passiert wäre, sodass man eben wirklich so eine Parallele hätte zwischen Paul und Fay Rauter. Das hätte durchaus was gehabt, ja.
Ja, definitiv.
Wir wissen ja, dass die Bene Gesserit eigentlich grundsätzlich alle Seiten spielen. Deswegen macht es absolut Sinn, wenn sie eben nicht nur sich da bei Paul einmischen, sondern eben dann auch bei den anderen Häusern.
Genau, es gibt ja sogar eigentlich noch einen dritten Anwärter auf diesen Messias-Thron, auf den Kysach Hadarach-Titel. Der wurde im Film ja auch komplett weggelassen. Der war sogar eigentlich noch ein besserer Anwärter als Fate Rauter das gewesen ist. Auch das könnte man vielleicht noch irgendwie in einem Animationsfilm dann erzählen, wo der jetzt gewesen ist während dieses Filmes.
Ja.
Na gut, bin ich gespannt. Gibt's da noch eine andere Szene oder eine andere Charaktere, über die du gerne reden möchtest?
Also eine Sache fand ich recht interessant, die war relativ, ist glaube ich nur so ein bisschen am Rande erwähnt worden im Film. Ich fand einfach die Rolle der Bene Gesserit einerseits hervorragend in dem Film, weil sie eben wirklich sehr im Hintergrund war, aber eben auch für das Publikum sehr im Hintergrund. Und es gibt eine Sache, die ist nur ganz am Rande erwähnt worden und die ist so wichtig, nämlich die Missionen, die Bene Gesserit auf Arrakis schon vor Jahrhunderten durchgeführt haben und die eben praktisch ja diesen ganzen Messias-Gedanken da erst reingesetzt haben in dieses Volk der Fremen und damit eben Pauls Aufstieg jetzt vorbereitet haben. Und das ist einfach ein super interessanter Plotpoint, aber ich bin nicht sicher, ob der wirklich rausgekommen ist.
Das stimmt, das war so einmal im Nebensatz erwähnt, ne? Ja. Wir haben das, die Wurzeln schon vor Jahrhunderten gelegt, wurde, glaube ich, einmal gesagt. Ja, das stimmt. Eigentlich wäre es ja auch gar nicht Paul gewesen, auf den sie abgezielt hätten. Eigentlich hätten die eine Generation später erst den Quisach Haderach erwartet. Wenn denn Paul überhaupt der Quisach ist, wissen wir ja gar nicht. Ne? Da kann ja auch noch was passieren, wer weiß. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das nochmal irgendwie auserzählt wird. Es wird ja jetzt so eine Prequel-Serie geben, die sich nur um die Bene Gesserit kümmern wird. Die spielt aber sehr lange vor den Filmen. Ich weiß nicht, wie lang genau, aber eine ganze Menge. Aber vielleicht zeigen sie ja genau das, wie die ersten Bene Gesserit-Missionarinnen dann eben auf Arrakis landen.
Das wäre auf jeden Fall interessant.
Ja, also die wird jetzt schon, ich glaube, die kommt sogar dieses Jahr noch, oder wird zumindest dieses Jahr produziert. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ja. Aber auch in demselben Universum halt, also jetzt nicht irgendwie anderer Kanon oder so. Genau, kommt für HBO, ich habe gerade gegoogelt, und soll noch 2024 in den USA erst ausgestrahlt werden. Heißt Dune, die Schwesternschaft, oder Dune the Prophecy auf Englisch. Ja, Cast ist jetzt nicht so bekannt, vielleicht kennt man am ehesten noch Emily Watson, das ist die Schauspielerin aus Angela's Ashes oder Breaking the Waves oder so. Ja, bin mal gespannt. Ich guck's auf jeden Fall. Ich denke mal, du wahrscheinlich auch, wie ich dich kenne.
Ja, bestimmt.
Ja. Herbst 2024 auf HBO Max. Ja, aber zurück zum Film-Franchise. Ich glaube, was wir auf jeden Fall noch erwähnen oder vielleicht diskutieren können sollte, ich habe nämlich ein paar Kritiken gelesen, die negativer auf den Film zu sprechen waren als wir beiden jetzt. Weil die fanden, dass das schon sehr so ein White Savior Trope wäre. Also wer es jetzt nicht kennt, heißt, ein weißer Mann kommt in ein nicht weiß kodiertes Land, jetzt zum Beispiel arabisch angehauchtes Land wie Arrakis, und ist dann da der große Retter. Wie ist denn dein Take dazu?
Mein Take dazu wäre, dass die Leute den Film nicht verstanden haben.
Danke. Danke, dass du das sagst. Glaube ich nämlich auch. Die haben den Film null verstanden, wenn das die Kritik ist.
Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was da passiert. Also, ich weiß nicht, ist es, also wie gesagt, ich habe es ja gesagt, dass Villeneuve das Ganze ein bisschen subtil macht und das ist vielleicht für manche Leute zu subtil. Aber es ist ja ganz klar, dass Paul diesen ganzen Messias-Gedanken da nur für sich ausnutzt. Und das hat nichts damit zu tun, dass er da die Muslime, in Anführungszeichen, rettet. Absolut nicht.
Nee, vor allen Dingen, sie haben ja sogar extra noch die Figur Chani vom Buch her abgewandelt, damit du jemanden hast, der nicht komplett blind diesem Messias-Kulte anhängt, sondern eben dem Ganzen skeptisch gegenübersteht. Die Dimension gibt es ja im Buch zum Beispiel überhaupt gar nicht. Richtig. Und die ist ja so ein bisschen das Spiegelbild für die kritischeren Denker da vor Ort in Arrakis. Ja, und natürlich ist da eine Kritik an dieser Idee, don't follow leaders quasi, ne? Ja. Ich verstehe gar nicht, wie man da diese Kritik haben kann. Was ich verstehe, ist, dass Leute gesagt haben, die Story dürfte man nicht aus Sicht des Weißen erzählen, sondern eigentlich aus Sicht der Einheimischen. Aber ich finde halt, auch das tut der Film eigentlich, weil Chani fast sogar ein bisschen mehr die Perspektivfigur ist als Paul, zumindest im Mittelteil.
Stimmt. Finde ich, also tatsächlich, ich würde sagen, die Perspektive ist so ein bisschen zwischen Princess Irulan und Chani. Weil Irulan ist ja praktisch die Chronikerin des Ganzen. Sie schreibt ja offensichtlich eine Geschichte dazu nieder. Und Chani ist eigentlich im Endeffekt der Perspektivcharakter.
Ja, ich meine, mit ihr endet ja der Film sogar unterm Strich, ne? Wie sie das macht, was vorher Paul gemacht hat, mit demselben Shot sogar.
Genau.
Ja, also ich finde auch, dass wer das kritisiert, der hat vielleicht nicht so ganz ja den Sinn oder die Aussage von Villeneuve oder auch von Frank Herbert, dem Autor der Bücher, verstanden. Vor allen Dingen, weil man ehrlich ist, also klar ist natürlich Timothy Chalamet jetzt ein weißer Mensch, aber guck dir mal seinen Vater an im Film, das ist Oscar Isaac. Das ist jetzt ja auch eine Person of Color. Also ja. Ne? Das heißt, der hat ja dann auch nach dieser Logik jetzt keine komplett weißen Vorfahren. Naja, irgendwie schade, dass Oscar Isaac jetzt durch die Ereignisse in Film 1 nicht mehr mitspielen kann, in Film 2. Vielleicht kann man den noch in der Vision oder so nochmal zurückbringen, aber ja, cooler Typ. Wie fandest du die schauspielerischen Leistungen?
Sehr gut. Also, ich muss ja sagen, Zendaya gewinnt mich immer mehr. Einfach, weil ich mochte sie schon in den Spider-Man-Filmen sehr. Sie ist da wahrscheinlich die beste Mary Jane, in Anführungszeichen, die wir eigentlich immer bis jetzt hatten. Und ich finde sie eben auch hier sehr gut, eben weil sie ihre Rolle so ein bisschen umgeschrieben haben, dass sie eben nicht diese blinde Gefolgschaft hat. Das macht den Charakter, finde ich, doch mehr, ja, haucht dem Charakter mehr Leben ein, als er in den Büchern jetzt hätte.
Ja, und dazu passt es vielleicht auch, dass du dann halt eine Schauspielerin nimmst, die selber gerade eine riesengroße Welle hat und viel Popularität genießt und dir auch was zu tun gibst und nicht halt nur Anhängsel sein soll.
Ja, exakt. Ich war sehr ein bisschen enttäuscht von Walken, aber das teilweise eben auch einfach mit der Rolle. Da habe ich eben das Gefühl, sie haben die Rolle so ein bisschen kleiner geschrieben, damit Irulan etwas größer wirkt. Also man hat ja gerade diese Szene, wo er mit Irulan diskutiert über den Zustand des Imperiums und über Paul. Und Irulan erklärt ihm ja gerade so, wie man denn mit einem Messias umzugehen hat. Das ist natürlich ein bisschen schade. Also das macht den Imperator so ein bisschen, ja, kleiner. Und ja, das ist natürlich für so einen Charakter und so einen Schauspieler wie Christopher Walken nicht so schön. Ne? Ich kann es verstehen und gerade eben natürlich wird Irulan auch wenn es eben die Zukunft geben wird mit neuen Filmen, wird sie natürlich auch noch eine wichtige Rolle spielen. Deswegen macht es durchaus Sinn, sie so schlau und so weiter dazustehen zu lassen. Aber es ist schade um Walken so ein bisschen.
Ja, also ich finde, er hat die Rolle sehr gespielt wie so ein alter, müder Mann irgendwie, der auch schon so ein bisschen müde des Regierens ist. Das ist jetzt nicht wirklich der Shaddam der Vierte in den Büchern oder auch bei David Lynch, also dem ersten Film von Dune aus den 80ern, 1984. Aber ich habe das Gefühl, dass sie auch Christopher Walken so ein bisschen im Zaum gehalten haben und der macht ja sonst immer so ein extremes Overacting, ne? Also das ist ja auch so die Nicolas Cage-Schule des Actings quasi oder andersrum. Nicolas Cage ist in der Christopher Walken-Schule of Acting. Vielleicht haben sie aber gedacht, okay, wir haben schon diese völlig overacteten und overzeichneten Harkonnens. Wir können den Kaiser nicht auch noch in dieser Christopher Walken-Haftigkeit lassen. Sonst haben wir zu viele von diesen überzeichneten Figuren und lass den mal lieber so ein bisschen runtergefahrener darstellen.
Das ist durchaus möglich, ja. Ja, also ich habe an sich an der Performance auf jeden Fall nichts auszusetzen. Ich hätte eben gerne da ein paar mehr Szenen mit ihm gehabt in der Figur, aber ansonsten auf jeden Fall super. Ja.
Das wäre auch so, wenn ich schon gerne in Teil 1 schon gesehen hätte. Das ist ja eh ganz spannend. Hast du den alten Dune-Film von David Lynch mal gesehen? Von 84? Ja,
ist allerdings eine Weile her.
Ja, aber die erste... Literarisch die erste Szene des Filmes ist ja, Shaddam redet mit der Space-Gilde. Ne? Und da kommen ja diese komischen, schon komplett mutierten Weltraumfahrer da rein, weil die alle von diesem Spice-Zeugs schon irgendwie so jenseits von Menschlichkeit sind. Und all diese Figuren fehlen halt komplett im ersten Teil von Villeneuve's Dune.
Ja. Ist vielleicht ein bisschen schade. Das wäre dann eben wirklich was, was man auch wirklich noch in eine Animation vielleicht dann umsetzen könnte. Einfach um das noch ein bisschen klarer zu machen.
Ja, also gerade die Space Guild, die brauche ich eigentlich. Die darf nicht fehlen, finde ich. Das sind solche mächtigen Player in der Vorlage, die würde ich nicht weglassen.
Ja, das stimmt. Ich meine mich erinnern zu können, dass sie am Anfang des ersten Films so in der Pre-Narration auf jeden Fall erwähnt werden. Und glaube ich,
ja, ja, erwähnt wurden die. Ja.
Aber,
naja. Erwähnt wurden die, ja, ja, klar, aber wir hatten es nie gesehen on screen. Ja. Vor allem am Ende bei diesem Showdown spielen sie halt eine viel wichtigere Rolle eigentlich. Denn die hätte ich also schon da reingenommen. Ich glaube, man hätte in dem Film andere Sachen weglassen können.
Ja.
Das ist übrigens echt das Einzige, was mich echt genervt hat. Wir haben ja gerade schon über die Überzeichnetkeit der Harkonnens geredet. Wie viele Szenen es in dem Film gibt, wo ein Harkonnen so komplett unmotiviert irgendeinem Diener die Kehle durchschneidet. Da habe ich fast schon so ein bisschen als Klischee empfunden irgendwann.
Ja, das war schon ein bisschen komisch. Also, ja, da, also sicherlich, das war eben wirklich das, dieses, wir müssen jemanden haben, der noch böser ist als die dunklen Charaktere auf Arrakis und deswegen daneben das, ja, ich weiß auch nicht, wo der Sinn da lag, aber.
Ja, war ein bisschen too much, aber ich habe es auch in der Original-Review schon gesagt, immerhin spielt ja Austin Butler den Fat Router so, dass der noch trotzdem funktioniert und nicht so eine Karikatur ist. Das ist ja auch schon was wert.
Stimmt. Also ich habe einen anderen Review gesehen, wo eben der Charakter auch als Rockstar erzählt wird, was eben ja auch wirklich passt. In der 1984er Version ist er von Sting gespielt worden und jetzt eben von dem Schauspieler, der auch Elvis gespielt hat. Das passt hier eigentlich schon, weil er ist ja auch wirklich so der junge Held der Harkonnen, der sich eben dann auch in der Arena einen Namen macht und alles, also ja.
Beliebt bei den Damen, genau.
Ja.
Ja. Auch ganz, ganz witzig, wo du gerade sagst, hier, weil er Elvis gespielt hat, der Austin Butler. Hört euch mal Interviews an von bevor Austin Butler als Elvis gecastet wurde und dann von Interviews, nach denen er als Elvis gecastet wurde. Der hat es nie wieder geschafft, diese Elvis-Stimme abzulegen. Der spricht jetzt immer so, mit so einer tief verstellten Rock'n'Roll-Stimme. Und nicht nur mit seiner normalen, eher ein bisschen höheren Stimme tatsächlich. Das ist witzig. Da ist irgendwie das Method-Acting bei ihm in den Kleidern hängen geblieben.
Ja, ich habe gehört, er hat tatsächlich wohl monatelang mit einem Speech-Coach gearbeitet, um Skarsgårds Performance so ein bisschen nachzuahmen für den Charakter. Um eben praktisch dann wirklich auch mental einen Harkonnen dann darstellen zu können, wie Skarsgård getan hat.
Ach krass, okay, wusste ich gar nicht. Cooles Trivia. Ich hatte nur gelesen, dass er auch ein bisschen sich selber vor sich selbst geschützt hat und sich nicht getraut hat, Full Method zu gehen bei Fat Router, sondern immer gesagt hat, ich gehe jetzt nur, sagen wir mal, 30% in dieses Method Acting rein und lasse die Figur bewusst halt zu Hause, wenn ich das Set verlasse. Das kann ich meiner Familie nicht zumuten, dass ich da immer in diesem Fat Router-Modus bleibe, zu Hause.
So, Kinder, heute werden wir Kannibalen.
Ja, genau. Schatz, was möchtest du zu essen? Würstchen! Tja, naja. Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine große Anguck-Empfehlung hier für Dune.
Auf jeden Fall. Keine Frage. Genau.
Ja, wolltest du noch irgendwas besprechen? Gibt es noch Szenen oder Charaktere, die wir noch nicht hinreichend gewürdigt haben? Wir könnten noch mal kurz, finde ich, auf Lady Jessica eingehen. Hast du gerade schon mal angerissen, aber ich würde es auch noch mal erwähnen. Ich fand die ja im ersten Teil gar nicht mal so gut, also jetzt nicht die Schauspielerin, sondern ich meine die Figur, wie die Figur angelegt ist. Ich fand sie im ersten Teil so ein bisschen zu, ich sag mal, weinerlich, schwächlich. Also allein die Szene, als Paul da sein Ritual mit der Mutter Oberin macht, wo er die Hand in diese Box der Schmerzen da reinstecken muss, steht sie ja vor der Tür und heult rum. Und gleichzeitig sagt dann da die Mutter Oberin, deine Mama steht vor der Tür, niemand kommt an ihr vorbei. Wo ich mir denke, so, an dem weinenden Häufchen Elend da kommt man vielleicht schon vorbei. Das ist ja nicht so richtig, die Lady Jessica aus den Büchern. Jetzt, glaube ich, im Rückblick ist mir klar, warum sie die so ein bisschen weicher dargestellt haben als in den Romanvorlagen, um diese Wende jetzt noch ein bisschen drastischer zu machen im zweiten Teil.
Ja, denke ich auch. Also wir haben da eben wirklich noch so vor dem Water of Life eine Person, die so ein bisschen noch aufgesplittet ist zwischen der mütterlichen Person und der ambitionierten Politikerin. Und hinterher ist es dann eben eigentlich, heißt das Mütterliche eigentlich weg. Also man könnte fast sagen, rausgebrannt von diesem Gift.
Ja, zumindest habe ich das Gefühl, dass sich Sven ihre ganzen mütterlichen Gefühle auf Alia in ihrem Bauch beschränken und nicht mehr auf Paul.
Ja.
Ist ja vielleicht auch so ein Ding, dass sie dann eher doch lieber die weibliche Quisachaderach da sehen würde als den männlichen, wer weiß.
Das oder sie hat vielleicht schon die Zukunft gesehen und weiß eben, dass ja im Endeffekt Alia eigentlich der große Held im Endeffekt dann werden soll.
Ja, zumindest wenn es so kommt wie in Romanen, wissen wir noch nicht, ne, ob Villeneuve da nicht abweicht. Ja, mal schauen. Hast du echt gelesen, die Romane?
Nur den ersten bis jetzt, aber ich glaube, jetzt muss ich mich doch mal auch durch die anderen durcharbeiten.
Ja, arbeiten ist das richtige Stichwort, ne? Die sind, also die gehen nicht leicht von der Hand, finde ich.
Ja, stimmt. Ich hab den Fehler gemacht, ich habe mich von Audible beraten lassen, wo ich anfangen soll mit den Romanen. Das war keine gute Idee, denn Audible zeigt dir als erstes die Prequels, die gar nicht von Herbert geschrieben sind.
Ach so, die von seinem Sohn, ne?
Ja.
Von Brian Herbert, ja. Nee, die bitte lass da die Finger von, also alle draußen, da draußen. Fang einfach mit dem Buch an, was nur Dune heißt, von Frank Herbert.
Genau
das. Was ich aber empfehlen kann, es gibt eine Comic-Adaption von Brian Herbert, der das Werk seines Vaters adaptiert. Da sind bis jetzt 2 Bände erschienen und die 2 Bände covern die ersten beiden Drittel des Buches. Das ist ein guter Kompromiss für Leute, die das ganze Buch nicht lesen wollen, weil die Comics sind sehr akkurat an der Literaturvorlage und weil es ja Comics sind, können die auch in den, also die brauchen kein Special Budget Budget, kein Special Effects Budget, sondern die können einfach so mit den Bildern ein bisschen crazy werden. Aber ist sehr nah an den Comics und schneller gelesen als der Roman. Also wer, sagen wir mal, nur so die Reader's Digest-Version haben will, dem sei zu den beiden Comics geraten. Das dritte soll jetzt irgendwann erscheinen, auch im Frühjahr 2024.
Das ist einfach Dune, the Graphic Novel. Ich habe einfach mal gerade gegoogelt.
Ich glaube, ja. Wenn da Brian Herbert draufsteht als Autor, dann müsste das sein. Ich guck mal gerade.
Ja, das müsste es dann sein.
Ja, gibt es jetzt 2 Bände, wie gesagt. Bände. Genau. Die kann man gut lesen. Also die gehen schnell weg, schnell von der Hand. Auch eine schöne bildliche Darstellung durch den Zeichner. Also doch, kann ich euch ans Herz legen. Gibt's auch auf Deutsch übrigens. Kann man sich im Splitter Verlag kaufen oder halt auf Englisch, wie man möchte.
Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ich finde, ich habe jetzt natürlich auch den Film wieder auf Deutsch gesehen, zwecks meiner Isolation in der Pampa hier. Ich finde einfach, dass viele von den Worten, die da benutzt werden, von den Namen, die sind eben einfach so ein bisschen eingedeutscht und das klingt einfach nicht gut.
Also ich gebe zu, ich habe noch nie irgendwas von einem Franchise auf Deutsch konsumiert, deswegen weiß ich es nicht. Ich habe die Filme, die Comics und die Bücher auf Englisch gelesen, deswegen kann ich es nicht sagen, wie die Übersetzungen sind, keine Ahnung. Ich habe mal auf Englisch auch gesehen, den Film.
Ja. Ich werde ihn dann auf Englisch sehen, sobald er auf Amazon erschienen ist. Auch wenn das dann natürlich eben, wie du ja schon in deinem anderen Video richtig gesagt hast, dem Film an sich nicht gerecht wird, denn er sollte auf der Leinwand gesehen werden.
Ja, also in der Hinsicht bin ich froh, dass ich hier in einer Großstadt wohne, wo wir OV-Kinos haben, dass man sich da nicht mit sowas aufhalten muss. War auch bei uns komplett pickepacke ausverkauft. Also auf Wochen hinaus waren alle Vorführungen ausverkauft.
Das siehst du mal die Unterschiede. Ich hab am Mittag zuvor habe ich eine Karte reserviert und das Kino war nicht mal voll.
Ja, bei uns ist es wirklich, wir kamen rein und wir haben uns im Foyer nicht gefunden, weil da so viele Leute waren, dass wir einander nicht sehen konnten. Das war wirklich absurd, so viel war da los. Habe ich noch nie so voll erlebt. Selbst bei, weiß ich nicht, bei einem anderen Christopher Nolan-Film oder so, habe ich noch nie erlebt, dass es da so voll war. Das war echt krass. Ich habe auch gelesen, dass im Amerikanischen, da ist ja eine riesengroße Kinokette, die heißt AMC. Und in dem Moment, wo die Tickets online gingen, ist deren Website gecrashed, weil es zu viele Serveranfragen gab.
Meine Güte.
Also wenn der Film nicht ein paar Rekorde bricht an den Box-Offices, dann würde mich das schon sehr, sehr wundern.
Ja. Ja, also ich gehe auch einfach davon aus, dass das der Film des Jahres wird. Also da ja von Marvel fast nichts kommt dieses Jahr, ist, glaube ich, der einzige Konkurrent Deadpool Wolverine.
Deadpool, ja. Aber der hat ja nicht diese Größe. Ne? Also das ist, der ist bestimmt ein geiles Nerdfest, Deadpool Wolverine. Und das ist bestimmt cool für so Nostalgiker, für Hugh Jackman und Co. Aber der kommt ja nicht an diese Skala von Dune ran.
Ja.
Ja, und sonst, also dieses richtige Event-Kino ist, glaube ich, dieses Jahr wirklich nicht auf dem Plan. Ich bin aber gespannt, ob der Dune-Film bei den Oscars irgendeine Rolle spielen wird, also den Oscars 25.
Ja, ich meine, ich gebe jetzt nicht allzu viel auf die Oscars, da das ja mittlerweile eigentlich eine sehr politische Angelegenheit ist. Und dementsprechend von Filmqualität ist da eigentlich nur noch sehr wenig so abgebildet, aber naja.
Ja, ich meine, wenn Sie sich selber ernst nehmen, der muss auf jeden Fall ein paar Technik-Oscars gewinnen, ein paar Visual-Effects-Oscars.
Ja.
Also da kann man den auf jeden Fall schon bedenken. Und auch Regie, also den Film auf die Beine zu stellen, ist schon eine Leistung. So ein Oscar hat es ja auch geschafft, irgendwann mal Peter Jackson für den Herr der Ringe auszuzeichnen. Dann kann man ruhig auch mal den Denis Villeneuve damit reinnehmen.
Ja. Ja, vor allem, das Witzige ist ja wirklich, dass das eben sein zweiter Film mit dem Stoff ist. Ne? Also, das muss man sich auch erstmal trauen, wirklich als Regisseur, seinen alten Film praktisch wieder aufzugreifen und selber zu verbessern. Das kenne ich so eigentlich von sehr wenigen Regisseuren. Also,
ich weiß gar nicht, wo spielst du jetzt gerade an? Was für einen alten Film?
Oder vertue ich mich jetzt gerade?
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Moment, genau. Der 1984er, der war doch von Villeneuve auch, oder nicht?
Der war von David Lynch. Der
Filmfischmann. Ja, okay.
Ich glaube, 1984 war Denis Villeneuve irgendwie 10 oder so. Okay, ich glaube, da hat er keine Filme gemacht.
Also bin ich jetzt irgendwie komplett durcheinander gekommen. Naja, okay, auch gut.
Nee, er hat halt bewusst vorher Arrival und Blade Runner 2049 gemacht, um schon mal Science-Fiction-Filme gemacht zu haben, bevor er sich an Dune rangetraut hat.
Komisch. Hätte da irgendwas im Kopf, aber naja, gut.
Ja, der Mann ist 1967 geboren. Der war 84, 17. Da hat er noch keine Blockbuster-Filme gemacht. Übrigens, also nochmal für alle Hörer noch ein paar Empfehlungen. Ihr könnt euch wirklich blind jeden Denis Villeneuve-Film angucken. Da haben wir eine ganze Folge zu gemacht als Movie Rentner mit Karim und Asmus. Die könnt ihr euch gerne mal anhören, aber es gibt keinen schlechten Film von Denis Villeneuve. Weder Sicario noch Arrival, noch Enemies, noch Prisoners. Kann man alle problemlos gucken, sind alle gut. Da macht man nie was falsch mit.
Ja, das glaube ich. Wenn man sich einfach mal die IMDb-Seite so anguckt, dann ist da wirklich sehr viel Gutes bei.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade Arrival kann man sich auf jeden Fall mal als Science-Fiction-Fan angucken. Der hat auch eine clevere Vorlage. Also der ist eine Verfilmung von einem chinesischen Science-Fiction-Werk. Ist jetzt sehr viel geerdeter als Dune. Aber der Film ist für mich das, was Tenet von Christopher Nolan hätte sein wollen, hat Villeneuve einfach besser gemacht. Naja, gut. Das waren der Empfehlungen genug, würde ich sagen. An dieser Stelle beenden wir es dann mal. Wir sagen einfach nur, geht ins Kino, guckt Dune, make Kino great again. Und dann würde ich sagen, jetzt mal runter von unserem Rasen, ihr kleinen Punks. Und ja, danke, dass du da warst, Thomas, und bis zum nächsten Mal.
Immer wieder gerne und bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Was nenne ich gute Unterhaltung?
Das hast du auch vom Krieg 7071 behauptet.